Den Text zur heutigen Predigt, den finden wir in Johannes 3, Verse 16 bis 17. Johannes 3, Vers 16 bis 17. Und ich lese aus der Elberfelder Bibel. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ein ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte, sondern auf dass die Welt durch ihn errettet werde. Lieber Papa, ich wünsche dir Gottes Segen in deiner Predigt mit Verkündigung.
Richtiger Blätterkrieg heute Morgen da auf dem Podium. Schön, freue mich bei euch zu sein. Ich möchte vorweg eine kleine Erfahrung erzählen, die ich mit Anita gemacht habe in unserem Urlaub in Holland. Was macht man in Holland? Ganz sicher Tulpen angucken, das ist klar. Aber auch Fahrrad fahren, das ist auch ganz klar. Man fährt also Rad. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben Fahrräder gemietet, ja, bei unserer Unterkunft. Und wir haben Auswahl gehabt. Also man konnte ein Elektrofahrrad mieten oder ein normales Fahrrad. Und ich dachte mir, okay, wir machen so, für Anita nehmen wir ein Elektrofahrrad und ich nehme ein normales Fahrrad, ich brauche das nicht. Ja, gemacht, getan. Und wir sind dann losgeradelt, das ist ja alles flach, also vielleicht ganz wenige Steigungen, oder? Also völlig einfach. Und auf jeden Fall habe ich ziemlich bald gemerkt, dass sich der Spieß hat sich gedreht. Also quasi, ich bin immer hinter Anita her und sie da ganz locker vorne weg. Und ich konnte hin und wieder nicht zurück, hey Anita, warte mal, oder? Sie war dann schon zu weit weg. Also ein ganz unangenehmes Gefühl war das. Und ich habe mir am Schluss auch gesagt, das nächste Mal, wenn wir wieder in Holland sein werden und wir ein Fahrrad mieten, dann leiste ich mir das eben auch, ein Elektrofahrrad, dass wir gemeinsam mit einem Elektrofahrrad unterwegs sind. Ich meine, das war so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die wir gemacht haben, gemeinsam. Und schlussendlich habe ich darüber nachgedacht und gesehen, ja eigentlich im Glaubensleben, wie oft handeln wir alle oder viele unter uns genauso, wie ich gehandelt habe. Ja? Wenn wir nämlich diesen Antrieb, diese Kraft, die uns zur Verfügung steht, die Gott uns geben möchte durch den Heiligen Geist, ja, wie oft gehen wir durchs Leben und denken, wir brauchen das nicht. Ja? Aber eigentlich geht es so viel einfacher und ringer, wenn ich wirklich um den Heiligen Geist bitte und Gott mir diese Kraft gibt und ich durch den Heiligen Geist vorwärts komme. Und nicht einfach das Gefühl habe, ich baue auf meine eigene Kraft, ich schaffe es auch ohne. Und das ist einfach so eine Erfahrung am Anfang der Predigt heute Morgen. Was ist eigentlich der Sinn einer Predigt? Sinn und Zweck einer Predigt. Was ist Sinn oder Zweck einer Bibelstunde? Was ist Sinn oder Zweck, wenn ihr gemeinsam untereinander Gespräche über den Glauben führt? Ist es nicht, um Sicherheit zu geben dem anderen, Standfestigkeit, Freude im Glauben zu vermitteln, Erbauung, aber eben auch, je nachdem, Ermahnung? Es ist immer ein Nehmen und ein Geben. Und ich habe einfach schon oft jetzt, und da habe ich so Freude an meine Bibelschüler, die bei mir Bibelstunden erhalten, weil oft werde ich da auch ein bisschen auf die Probe gestellt. Sie kommen mit Aussagen, die mich je nachdem auch verunsichern. oder die mich herausfordern. Und nun kann ich natürlich auch mit so Verunsicherungen unterschiedlich umgehen. Ich kann einfach das negieren, sagen, okay, geht schon in Ordnung. Oder ich kann ins andere Extrem gehen, oh, jetzt muss ich noch mehr in die Richtung denken. Oder aber ich sage mir, wow, super, jetzt bin ich gefordert. Jetzt kann ich motiviert sein, das Wort noch einmal zu studieren, nicht zu verzweifeln, sondern einfach mich mit dieser Begebenheit, mit dieser Thematik, in der ich angesprochen worden bin, auch zu beschäftigen. Und wenn ich dann keine Frage, keine Antworten bekommen sollte, für das gibt es einen Prediger. Da könnt ihr auf mich zukommen, da könnt ihr auf den Dominik zukommen. Wir haben auch pensionierte Prediger unter uns. Da könnt ihr auf den Prediger zugehen und sagen, du, ich habe das und das, das hat mich verunsichert, aber im Moment finde ich keine Lösung, ich finde keine Antwort. Hast du mir ein Hilfsmittel, kannst du mir zeigen? Irgendwie so. Und ich denke, um das geht es schlussendlich. Ich denke, es ist wesentlich, wenn wir das Wort hören, wo auch immer, dass wir das, was wir hören, auch überprüfen. Und dazu möchte ich euch wirklich ermutigen. So wie die Menschen in Berea, die wirklich täglich in der Schrift forschen und nachforschen, ob sich's wirklich so verhielte. Mein Anliegen heute Morgen ist es, euch zu ermutigen mit dem Sabbatschulthema, was wir haben im Moment. Euch teilhaben zu lassen, auch an meiner eigenen Begeisterung für das Wort Gottes und dass ihr selber auch motiviert werden, wirklich noch mehr kennenlernen zu wollen von unserem wunderbaren Herr und Gott. Und so heißt auch der Titel meiner Predigt heute Morgen, Gottes Liebe ist einzigartig. Das gibt es nur einmal im ganzen Universum und darüber werden wir uns heute Morgen ein paar Gedanken machen. Mich hat es fasziniert, in der Sabbatschullektion zu lesen, diese Verbindungen zwischen dem Schöpfungsbericht und der Sintflut. Wir haben beide Male diese Aspekte, Gott sah, ja? Gott sah, er sah, dass es gut war. Und dann lesen wir in Kapitel 6, Vers 1 vom ersten Buch Mose, auch da wiederum, Gott sah, dass der Mensch durch und durch in seinem Herzen böse war. Gott hat nicht nur gesagt, der Mensch ist böse, er hat gesagt, er ist in seinem Herzen böse. Und das zeigt mir, wer Gott ist. Gott schaut in die Tiefe. Gott sieht das Herz an. Wir sehen das nicht, wie es im anderen ausschaut, wie er ist und wo er steht in seinem Glaubensleben. Aber Gott schaut das Herz an. Er nimmt Anteil an unserem Leben. Und das stellt mich persönlich unheimlich auf. Ja, und dann lesen wir hier gerade bei der Sintflut, dass Gott dem Noah gebot, eine Arche zu bauen. Dieses Wort, welches hier verwendet wird, finden wir zweimal nur in der Bibel. Und dann wird das natürlich interessant. Wo kommt das auch noch vor? Es kommt hier bei der Sintflut vor und es kommt beim Mose vor. Das, was überall so in den Kindergeschichtsbüchern und so weiter als Körbchen dargestellt wird, ja, das wird, das Wort, was dort verwendet wird, ist eigentlich Arche oder eben auch Kasten. Ja, also genau das gleiche Wort. Und das Interessante ist, beide Male geht es in letzter Konsequenz um Rettung. Versteht ihr, wenn ich einem Ungläubigen von der Sintflut erzähle, dann hat er in seinem Kopf, was ist das für ein Gott, der die ganze Menschheit vernichtet? Aber im Grunde genommen, wenn wir es genauer studieren, erkennen wir, dass Gott durch die Sintflut die Menschheit retten wollte. Weil er gesehen hat, wenn er es nicht macht, das Trachten des Herzens der Menschen war so böse, dass es eigentlich nicht mehr möglich, Rettung nicht mehr möglich gewesen wäre. Und da schreitet Gott ganz klar ein. Gott will retten. Das kommt bei diesen beiden Begebenheiten bei Mose und bei der Sintflut ganz klar zum Ausdruck. Und dann gibt es hier auch, versteht ihr, das ist so eine Geschichte, man hat das schon so oft gelesen, man hat das schon so oft gehört in den Kindergeschichtsbüchern und. Die Arche Noah ist dabei. Aber wenn man sich ein bisschen tiefer mit der Geschichte hier beschäftigt, mit dem Text beschäftigt, und dann sieht man hier, das ist in Vers, Moment schnell. Ja, genau. Es ist in Vers Kapitel 6, Vers 15, es wird genau gesagt, wie es bauen soll. Und dann werden hier die Maßangaben gemacht. Ich weiß nicht, man liest so einfach rüber, ja, 300 Ellen lang und dann 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch und 3 Stockwerke hoch. Das sind einfach so Angaben, die da gemacht werden und wenn man dann kann man das dahin gehen, kann man sich fragen, okay, wie viel ist jetzt das? Hinten in euren Bibeln habt ihr ja die Maßangaben und dann kann man sehen, eine Elle ist 45 Zentimeter, steht bei mir in der Bibel, und da kann ich beginnen auszurechnen. Also eine Länge von 135 Meter, eine Breite von 22,5 Meter und eine Höhe von 13,5 Meter. Ich habe einmal nachgegoogelt und geschaut, welches ist das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Ja, es ist die Wonder of the Seas. Das ist ein Schiff, das wurde letztes Jahr fertiggestellt, ist jetzt in Betrieb. Und dieses Schiff hat eine Länge von 362 Meter. Es hat eine Breite von 64 Meter. Es hat eine Höhe von 70 Meter. Und es hat 18 Stockwerke und Platz für 7.000 Passagiere. Okay, jetzt legt einmal die Arche neben diesem Schiff hin. Und da soll die ganze Menschheit gerettet werden darin und alle Tiere. Und dann merkt ihr plötzlich, okay, um was geht's hier? Weshalb stehen gerade diese Angaben da? Eben der Arche, diese Größenangaben. Und da wird es unheimlich interessant, wenn ich mich beginne, mit den Zahlenwerten des hebräischen Alphabets auseinanderzusetzen. Die Zahlen, also die Buchstaben im hebräischen Alphabet haben auch Zahlwerte. Ihr könnt das ruhig auch in Google eingeben, Zahlenwerte, hebräisches Alphabet. Und dann werdet ihr darauf selber stoßen, könnt ihr das auch nachprüfen, was ich euch jetzt gesagt habe. Es ist so, die ersten 10 Buchstaben des hebräischen Alphabets ist einfach 1 bis 10. Und dann die nächsten 9 ist dann einfach 20 bis 100. Und die letzten 3 ist dann 200, 300, 400. Ja, also es ist nicht einfach, dass der letzte Buchstabe einfach dann irgendwie die letzte Zahl ist vom Alphabet, ist dann wirklich 400. Ja. Und wenn ich jetzt hier dahergehe und diesen Buchstaben, diesen Zahlen, die hier angegeben werden, umwandle in Buchstaben, dann habe ich hier interessanterweise die Buchstaben Shin, Nun und Lamet. Heißt jetzt vielleicht nicht viel, das sind genau diese Buchstaben, die eben hier verwendet werden, und diese Buchstaben sind die Komponenten für das Wort Lashon, und dieses Wort bedeutet Wort oder Sprache. Und jetzt kriegt natürlich die ganze Geschichte einen ganz anderen Aspekt, wenn es nämlich das Wort ist, dass das Leben in diese neue Welt hineinträgt, in die Neuschöpfung. Nach der Sintflut haben wir es mit einer Neuschöpfung zu tun. Es ist das Wort, das trägt. Und wir kennen dieses Wort. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Es ist das Wort, auch die Bibel, die uns hilft, auf diesem Weg uns zu tragen. Jesus Christus ist es, der mich eigentlich umhüllt und mich in den sicheren Hafen führt. Das wird hier einfach schon einmal angedeutet, indem diese Maßangaben hier einfach explizit dastehen. Und das begeistert mich, wenn ich da einfach solche Dinge entdecke. Je nachdem hört man etwas, man kriegt ein Buch in die Hand oder irgendjemand hat sich damit beschäftigt. Ich habe ein Buch bekommen, das geht mir fast schon zu weit. Der beschäftigt sich vor allem mit all diesen Zahlenwerten und so weiter. Ist ein interessantes Buch. Aber eben hier ist es auch unheimlich spannend. Und das zeigt mir schon von Anfang an, und das führt durch die ganze Bibel hindurch, dass wir einen Gott haben, der den Menschen retten will. Das ist sein Anliegen. Das ist das, was wir in der Textlesung auch gehört haben. Wir hören immer wieder diesen Text, jawohl, Gott hat diese Welt so geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Die an ihn glauben. Und Gott ist nicht in diese Welt gekommen, diese Welt zu richten, als ein harter, unbarmherziger Gott, der nur strafen möchte, sondern er hat seinen Sohn gesandt, um diese Welt zu retten. Das ist Gottes Anliegen. Und das kommt auch hier ganz klar zum Ausdruck. Und nun ist es auch interessant, wenn ich jetzt die Schöpfung vergleiche mit den anderen Geschichten in der Bibel, in denen es um Rettung geht. Ganz am Anfang der Bibel steht in 1. Mose Kapitel 1, Vers 2, und der Geist schwebte über dem Wasser, oder nicht? Ja. Was macht Gott nach der Sintflut, als das Wasser am höchsten stand? Er lässt den Wind über das Wasser gehen. Es ist das gleiche Wort, beide Male dieses Wort Ruach. Was geschieht beim Durchzug durch Schilfmeer, wo es auch um Rettung geht? Auch da lässt Gott einen Wind, einen Ruach aufkommen, der das Wasser teilt und das Volk in die Freiheit führt. Das sind diese Verbindungen, die da sind. Und bei der Sintflut und auch beim Durchzug, beide Male geht es um Leben und Tod. Und es geht um die Entscheidung eines jedes Einzelnen, stimme ich dem zu oder nicht. Beim Volk Israel mussten sie ja sagen, ich vertraue, dass Gott diese Wände halten wird, damit ich hindurchgehen kann. Bei der Sintflut mussten die Menschen sich entscheiden, glaube ich dem Wort Gottes und gehe ich in die Arche hinein und werde gerettet oder eben nicht. Die Entscheidung, dem zuzustimmen, diesem Liebesangebot Gottes zuzustimmen, nach Rettung, nach Befreiung, liegt bei mir als Mensch persönlich. Gott hat kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern vielmehr, dass er sich bekehrt und am Leben bleibt. So steht in Hesekiel 18, Vers 23. Und das ist ein Bild, welches ich von Gott erhalte, welches mich aufstellt. Ein Gott, der mich, der dich, der uns alle retten möchte. Und dann gibt es einen Psalm, Psalm 103. Psalm 103 und dort Vers 8 bis 13. Der das, was ich jetzt gesagt habe, einfach bestätigt. Es heißt da, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer hadern, nicht immer ewig zornig sein. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Schuld. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade über denen walten, die ihn fürchten. Sofern der Morgen vom Abend ist, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und dann heißt es im Vers 17, die Gnade des Herrn aber währt von Ewigkeit zu Ewigkeit für die, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit bis auf Kindeskind. Hier wird von dieser Größe, von dieser Gnade Gottes gesprochen. Und das soll uns eben auch dahin führen, dass wir diesen Gott auch lieben. Er hat seine Liebe uns gegenüber gezeigt. Er hat seine Gnade uns gegenüber gezeigt. Und schlussendlich ist Gott Mensch geworden und hat sein Leben für uns, für dich gegeben. Das ist unser Gott. Ja? Und wir möchten jetzt ein Musikstück hören. Und ich möchte euch bitten, gut auf den Text zu hören. Es ist der Weg, den Jesus Christus für dich gegangen ist. Dieser Weg, der auch seine Liebe uns gegenüber ganz klar zum Ausdruck gebracht hat.
Thank you.
Immer wenn wir Abendmahl feiern, denken wir an das, was Jesus für uns getan hat. Wir wissen, es ist auch auferstanden, aber für mich persönlich, ich glaube, es ist eines der Bücher von Roger Morneau über kaum zu fassen, da beschreibt er eigentlich auch, vielleicht auch jemand anders, vielleicht kann mir jemand noch korrigieren, aber dass wir eigentlich täglich darüber nachdenken sollen, was Jesus für uns, für dich getan hat. Dieser Weg, und ich merke auch, wenn ich dieses Lied höre, dann geht es bei mir sehr tief hinein, ja, und lässt mich eigentlich auch ehrfürchtig werden, demütig, auch diesem wunderbaren Gott gegenüber, der das für mich gemacht hat, das eigentlich durchgestanden hat. Die Bibel zeigt uns von A bis Z einen Gott, der uns hält, einen Gott, der uns liebt und der uns erretten möchte. Er hat das Seine getan, dass er diesen Weg gegangen ist, dass er am Kreuz von Golgatha für uns gestorben ist. Und er sagt selber auch im Johannes Kapitel 10, Vers 27, Johannes Kapitel 10, und dort ab Vers 27 möchte ich lesen bis 29, meine Schafe, sie hören nun auch meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden niemals umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen, weil ich und der Vater, wir sind eins. Und versteht ihr, da ist jetzt auch die Frage für mich, für dich persönlich, wie ist deine Antwort auf dieses Liebesangebot Gottes, dich zu erretten? Ihr wärt nicht da, hättet ihr nicht schon eine Antwort auf diese Frage für euch getroffen. Ja, wie Noah vom Wort eben in die Arche geführt wurde oder durch das Wort geführt wurde, so möchte Gott auch dich durch das Wort ins ewige Leben führen. Im 1. Mose Kapitel 7 finde ich noch etwas Interessantes. Und das ist auch etwas, das mich persönlich ermutigt, dass ich eben gerade auch diesem Gott dienen möchte. In 1. Mose Kapitel 7, wo einfach der ganze Bau beschildert wird, da wird etwas ständig wiederholt, nämlich in Vers 5, in Vers 9 und in Vers 16. Da heißt, und Gott tat alles, was ihm der Herr gebot. Was habe ich gesagt? Gott, oh nein, Entschuldigung, habe ich das falsch? Noah tat alles, was ihm der Herr gebot. Ja, genau, Entschuldigung. Und auch das Gleiche in Vers 9, wie Gott den Noah geboten hatte. Ja. Oder eben Vers 16, wie Gott Noah geboten hatte. Und hier merken wir ein Zusammenspiel zwischen Gottes Wirken und das Wirken des Menschen. Ja. Und das wirkt zusammen. Und das ist das Schöne an dem Ganzen. Warum macht Gott das so? Weil er weiß, dass es das Beste ist für uns. Wenn wir aktiv sind, wenn wir dienen, wenn wir für den anderen da sind, wenn wir diesen Aspekt auch vor Augen haben. Und dann, ich meine, Gott, Noah hat das einfach gemacht. Und ich meine, ihr müsst euch das ein bisschen vorstellen. Es hat noch nie geregnet auf Erden. Und der Noah kommt daher und verkündet das, was Gott ihm gezeigt hat. Hey, es kommt eine Sintflut, es kommt Regen. Ja, spinnst du, oder? Also ich meine, das sind einfach Dinge, die hier ganz klar hervorkommen. Aber Noah, was war sein Aspekt? Was war bei ihm das Große? Er hat vertraut, er hat geglaubt. Und das ist genau auch unsere Aufgabe, zu glauben und zu vertrauen und vorwärts zu gehen. Und wir sehen hier auch, dass Gott dann auch tut. Noah antwortet, Noah dient und Gott tut. Das ist das, was uns dieser Text sagt. Und meine Antwort darauf ist, diesem Gott möchte ich dienen. Diesem Gott, mit diesem Gott möchte ich eine Beziehung pflegen. Aber die Liebe, sie steht immer im Zentrum. Die Liebe ist das Wichtige bei dem Ganzen. Das ist die Grundlage. Und ohne diese Grundlage, ohne Liebe geht es nicht. Und diese Liebe kann uns nur Gott, kann uns nur Jesus Christus schenken. Und er tut es auch, er hat es verheißen. In der Vorbereitung gestern auch auf die Lektion habe ich aus irgendeinem Grund, ich habe das schon lange nicht mehr gemacht, habe ich die Lektionsvertiefungen von Ellen White heruntergeladen. Die kam ja im Verlag, kann man das herunterladen zur jeweiligen Woche. Und habe das heute Morgen für mich einfach noch so gelesen. Und da komme ich auf ein Zitat aus dem Buch Das bessere Leben, Seite 65. Und da schreibt sie, und das habe ich gefunden, das passt genau zur Predigt, wie das I-Pünktchen auf dem, wie der Punkt auf dem I, ja. Gott hat uns mit unaussprechlicher Liebe geliebt. Die Gegenliebe wird bei uns erwachen, sobald wir anfangen, die Länge, Breite, Tiefe und Höhe der Liebe zu begreifen, die alle Erkenntnis übertrifft. Wow, oder? Durch Offenbarung der anziehenden Lieblichkeit Christi, durch Erkenntnis seiner Liebe zu uns, als wir noch Sünde waren, wird das harte Herz weich und demütig. Der bisher Sünde war, wird nun ein Kind Gottes. Gott bedient sich keiner Zwangsmaßnahmen. Die Liebe ist das Mittel, mit dem er die Sünde aus dem Herzen tilgt. Durch die Liebe verwandelt er den Stolz in Demut, Feindschaft und Unglauben in Liebe und Glaube. Das ist die Grundlage und das müssen wir vor Augen haben. Und ihr merkt auch die Wichtigkeit dabei, uns mit Gott auseinanderzusetzen und zu sehen, was für einen wunderbaren, großartigen, liebevollen, gnädigen und barmherzigen Gott wir haben. Wenn wir erkennen mehr und mehr Tag für Tag, was dieser Gott für dich tut und dass er dich wie diese Arche ins ewige Leben führen möchte, in sein Reich führen möchte. Und unsere Aufgabe untereinander besteht darin, diesen Glauben zu stärken, weil der Glaube das Wesentliche ist, diesem Gott auch zu vertrauen. Und das geschieht dadurch, indem ich auch die Bibel studiere, darüber nachdenke, was wir von Gott erkennen können. Es sind aber auch, wenn wir untereinander Erfahrungen und Erlebnisse teilen, die uns gestärkt haben, in denen wir Gottes Handeln erkannt haben, wie er an mich gewirkt hat. Und so können wir schlussendlich auch gestärkt werden. Für mich interessant auch wiederum ein Zitat aus der Lektion und ihr merkt, es gehört alles irgendwo so ein bisschen zusammen. In der Weltfeldausgabe Seite 62 steht, nicht das, was wir für Gott tun, führt uns zu ihm und zur Erlösung. Stattdessen ist es Gottes Schritt auf uns zu, der uns retten wird. Es ist Gott, der Rettung bewirkt. Es ist Gott, der mich trägt. Es ist Gott, der mich in seiner Liebe zum Ziel führt. Meine Aufgabe ist, dem zu glauben, dass er es tun wird. Und er wird es tun. Und er wird dieses Werk an uns vollenden, weil es ein gutes Werk ist. So dass auch wir sagen können, wie ein Paulus, ich bin gewiss, dass der in euch angefangen hat, der wird dieses Werk vollenden. Das ist die frohe Botschaft, die wir haben bei diesem Gott. Er rettet uns nicht nur, er vergibt uns nicht nur unsere Sünden, er bringt uns zum Ziel, er heiligt uns, er verändert unseren Charakter, indem wir an dieser Liebe festhalten und diese Liebe, die diesem Gott enthalten ist, immer mehr erkennen. Damit sollen wir uns beschäftigen. Und ich komme wieder zurück auf das Wort, welches ich schon in meiner letzten Predigt hier zitiert habe, aus dem Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 10, So lasst uns nun also mit wahrhaftigem Vers 22, Entschuldigung, der Vers gehört auch dazu, Hebräer 10, ab Vers 22 bis 24, so lasst uns mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens hinzugehen, besprengt in unserem Herzen, frei vom bösen Gewissen, gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns am Bekenntnis der Hoffnung festhalten und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen. Das ist unsere Aufgabe, das ist das, was wir tun sollen. Und Gott möge euch da auch ganz besonders segnen. Aber ich bin noch nicht ganz am Schluss der Predigt. Ich komme noch einmal zurück auf die Sintflut, um das Ganze noch ein bisschen zu unterstreichen. Mit einem kleinen Wortspiel, was wir auch da wiederum finden. In Kapitel 6, da steht komischerweise, bin ich da jetzt richtig? Doch. Nein, das ist der falsche Text. Eieiei. Das ist vermutlich 7. Nein, 7 Vers 11. Entschuldigung, ich habe im falschen Text, das muss ich noch korrigieren. Kapitel 7, Vers 11. Da steht im 600. Lebensjahr Noahs am 17. Tag des zweiten Monats. An diesem Tag brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels öffneten sich. Und man kann sich fragen, weshalb ist das jetzt so wichtig am 17. Tag des zweiten Monats? Und man kann sich da mit der 17 auseinandersetzen. Und die 17 kommt interessanterweise noch an einer anderen Stelle vor in der Bibel, nämlich in 1. Mose 37, Vers 2. Und dort wird uns gesagt, dass Josef, als er verkauft wurde, 17 Jahre alt war. Und nun können wir uns Gedanken darüber machen, was heißt das jetzt? 17. Was für ein Ereignis folgt. Ich meine, die Sintflut war kein schönes Ereignis. Auch der Verkauf des Josef war für den Josef eine Katastrophe. Aber beides, wenn wir die Geschichten bis zu Ende anschauen, führt es zu etwas Positivem, zu etwas Gutem. Und nun ist es einfach interessant, eben etwas Neues, das jetzt beginnt. Und wir sehen auch, dass Gott selber bei der Schöpfung gesagt hat, und siehe, es war gut. Und wenn ich, es war sogar sehr gut, ja, und wenn ich nun dieses Gut, jetzt mache ich wieder das mit den Zahlenwerte, diese Buchstaben, die dafür gut verwendet werden, wenn ich diese Buchstaben in Zahlen umwandle, dann sind das die Zahlen 9, 6 und 2. Und jemand, der gut rechnen kann und der diese Zahlen zusammenzählt, der kommt auf 17. Es war gut. Das sind so Spielereien, die es eben auch gibt in der Schrift. Es war gut. Das, was Gott macht, ist gut. Und Gott weiß, was wir brauchen. Und Gott wünscht, dass ein jeder von uns eines Tages auch in seinem Reich ist, um Gott zu loben und die Ehre zu geben und diesen Gott von Angesicht zu sehen, in einem Gott, in ein Angesicht, das nur Liebe ist. Und ich wünsche euch Gottes Segen auf diesem Weg. Amen.